Wie angekündigt, meldet sich Tunats Thema nach Dienstag zum zweiten Mal in dieser Woche. Zum Synchronkonflikt mit Netflix. Nachdem am vorigen Termin Till Völger vom BFFS zu Gast war, wird nun nochmal die Meinung vom VDS vertieft. Zur Erinnerung. Eine Vereinbarung, die zwischen Netflix und dem Bundesverband Schauspiel ausgehandelt wurde, mit der der Streamer Sprechermaterial zum KI-Training nutzen kann, wird von VDS-Mitgliedern verweigert. Offensichtliche Kritikpunkte wie Bezahlung und fehlende Freiwilligkeit spielen hierbei natürlich eine Rolle. Im Gespräch mit Matti Klemm wird jedoch schnell klar, dass es um mehr geht als materielle Vergütung. Es geht um grundlegende emotionale Ängste, die die Existenz der individuellen künstlerischen Identität in Gefahr sehen. Konkret steht die Befürchtung im Raum, die Kontrolle über den eigenen stimmlichen Charakter sowie die rhetorische Veranlagung zu verlieren und sie nie wieder erlangen zu können, wenn sie einmal abgetreten wurde. Genau dieser unmittelbaren Grundangst, eine befriedigende rechtliche Sicherheit entgegenzusetzen, das scheint mir, trotz erster vorhandener Ansätze, die Herausforderung der Stunde. Ja, der zerbrechliche Faden zu sein, an dem eine Lösung hängt. Eher berücksichtigen wollen wir in diesem Kontext aber auch nochmal die Seite des VDS. Zum einen mit Synchronschauspieler Matti Klemm, der bereits vor einigen Monaten zu Gast war, aber auch mit David Wagner, der für den Verband ein Gutachten erstellte und folglich die rechtliche Expertise mitbringt. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Ja, heute wollen wir uns vor allem auf einen übergeordneten juristischen Ausblick fokussieren und damit natürlich auch nochmal die Rechtslage der betroffenen Synchronschauspieler. Deswegen vielleicht erstmal zu dir, Matti. Es wird nun von einigen das Argument ins Feld geführt, dass Netflix vertraglich daran gebunden sei, im Speziellen eben keine synthetischen Stimmen und Stimmklone aus dem Material der Synchronschauspielenden zu generieren, deren Rechte sie dann ja durch die Klausel abtreten und Gegenteiliges als Vertragsbruch rechtlich klar verfolgbar und ahndbar wäre. Vielleicht kannst du nochmal deinen Standpunkt explizit zu dieser Argumentation nennen, die ja auch damit verbunden ist, dass du und weitere aus dem VDS die Klausel weiterhin nicht unterschreiben.
Ja, man muss da nochmal einen Unterschied machen. Mhm. Es gibt den Unterschied zwischen dem Output und dem Input. Also Output ist, ich trainiere eine KI. Mhm. Diese KI wird mit meiner Stimme gefüttert, mit meinem Spiel gefüttert und dann wird mit meiner Stimme oder dann wird das angewandt mit meiner Stimme und sobald das angewandt wird mit meiner Stimme, dann kann ich sagen, okay, das bin ich, das möchte ich ganz gerne jetzt bezahlt haben und da kann man sich auf eine Vergütung einigen. Mhm. Der Punkt ist aber hier, dass eigentlich mein Spiel von meiner Stimme abgelöst wird. Das heißt, also es wird mein Spiel von der KI analysiert. Mhm. Es wird ein Gesprächsmodell oder ein Charaktermodell entwickelt, so wie ich eben spiele, wie ich bin, was mein Wesen ausmacht, mein Charakter, meine Seele. Künstlerisch gesehen, aber natürlich eben auch, ist ganz viel bei uns Künstler natürlich eben auch was Persönliches mit drin, weil das ist ja das, was eine Künstlerperson ausmacht, dass sie eben sich selbst auch mit dem eigenen Charakter, mit der eigenen Seele einbringt. Mhm. Und dann wird das auf einmal in Nullen und Einsen aufgeteilt und dann kann das in beliebiger Form angewandt werden. Nun ist es so, angenommen, man möchte einen Charakter haben, der so ein bisschen wie ich, aber auch ein bisschen wie jemand anders, aber auch ein bisschen wie der dort. Und dann entsteht ein Potpourri und dann kann man irgendwann gar nicht mal nachverfolgen, welches Spiel steckt da jetzt mit drin. Ich will es mal ganz kurz veranschaulichen. Man stelle sich vor, Sie sind Synchronschauspielender, stehen jetzt im Studio und Sie wollen gerade anfangen zu synchronisieren. Auf einmal geht die Tür auf, die Regie kommt rein und sagt, möchte mal ganz kurz vorstellen, das hier ist Torben Swantje und der Torben Swantje wird sich jetzt neben Sie stellen und wird zuhören, was Sie machen und Sie werden dann ihm das beibringen, was sie machen, und der wird das dann wiederholen. Und zwar so lange, bis er das genauso gut kann wie sie. Und dann brauchen wir sie nicht mehr, weil dann wird der den Job machen. Ach so, Sie wollen das bezahlt haben? Naja, klar. Aber das Problem ist, der war heute früh noch in der Reuchlinstraße oder in einem anderen Studio und dort hat er auch noch ein Training gehabt. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht dann, wie viel jetzt dann von dir da drin ist oder nicht. Müssen wir jetzt mal gucken. Ja, vielleicht wird es vergütet, vielleicht aber auch nicht. Das ist eigentlich, da würde man doch sagen, nee, das möchte ich bitte nicht. Weil das, früher hat man dazu gesagt, Industriespionage. Das wäre ja sozusagen also ein Missbrauch meiner eigenen künstlerischen Matrix oder auch ein Missbrauch meiner eigenen Person. Mhm. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass wir also vor diese Entscheidung gestellt werden. Also entweder ich stimme dem zu und lasse Torben Swantje neben mir stehen und ich bringe dem alles bei und gehe dann irgendwann leer aus, weil Torben Swantje kostet da nichts und ich bin raus, stehe mit leeren Händen da. Oder ich möchte das eben nicht. Und wenn ich das nicht möchte, dann darf ich da aber nicht mehr arbeiten. Und das macht es so schwierig an dieser ganzen Geschichte, dass mir ein Opfer abverlangt wird, also mir ein Opfer abgezwungen wird, was ich bringen soll, obwohl ich gar nicht den Sinn und Zweck verfolgen möchte.
Mhm. Ist denn das, was du jetzt gerade angeführt hast mit diesen Gesprächsmodellen, ist das etwas, was praktisch vertraglich in dieser Klausel so in diesem Bereich liegt, was Netflix dann damit machen könnte? Weil es wird ja argumentiert, dass vertraglich sehr klar festgelegt ist, was sie damit machen, also die Qualitätszwecke praktisch. Ist das etwas, was damit drunter fällt in diesen Graubereich? Oder wäre das nicht eigentlich etwas, wo man sagt, das trägt schon damit bei, praktisch stimmtechnisch zu reproduzieren, und dass das etwas ist, wo sich eigentlich Netflix schon vertraglich darauf festgelegt hätte, dass sie das nicht machen wollen? Würdest du also sagen, das, was du gerade erläutert hast, dass das dann nicht darunter fällt?
Naja, ich glaube, da ist David Wagner der bessere Antwortgeber an dem Punkt. Aber ich kann nur so viel dazu sagen. Interessant ist eben, was alles nicht genau definiert ist. Also was nicht drin steht, was Handlungsspiel erlaubt. Und da würde ich gerne jetzt an David Wagner übergeben.
Ja, gerne, David.
Ja, also um es nochmal einzufangen, es gibt eine Klausel, die sagt halt, KI-Training allgemein ist eben erlaubt. Das ist das, was der Matti mit Input meint. Mhm. Und der Output ist im Wesentlichen durch zwei Klauseln adressiert. Die eine Klausel zielt darauf ab, dass mithilfe der KI jetzt wirklich das, was der Matti zum Beispiel einsprechen würde, umfassend nachgestellt wird. Und das ist aber auch gar nicht so unsere Hauptsorge, ehrlich gesagt, weil da gibt es ohnehin jüngste Rechtsprechungen vom Bundesgerichtshof, die einen solchen Output oder eine solche Reproduktion erschwert, weil sie sagt, naja, da wird ja jemand nachgeahmt, das betrifft ja sein Persönlichkeitsrecht. Und dann gibt es noch den Fall, dass eine synthetische Stimme erzeugt wird. Und da braucht man auch die Zustimmung derer, deren Stimmen verwendet werden für die Erzeugung der synthetischen Stimme. Und das ist eben sehr unklar geregelt nach unserem Dafürhalten, weil es technisch ja so ist, wir können gar nicht mehr unbedingt genau sagen, welche Stimmen aus einem Modell oder Stimmen, die halt eben in das Training des Modells eingeflossen sind, jetzt wirklich an dem konkreten Output beteiligt sind, den wir beeinflusst haben. Das ist technisch nach derzeitigem Stand kaum nachzuvollziehen. Und das gibt natürlich jetzt demjenigen, der das Modell beherrscht, erhebliche Macht. Also er kann es ja nutzen, und immer wenn da jemand kommen würde und würde sagen, hey, aber das ist doch irgendwie meine Stimme mit drin, könnte Netflix eben sagen, ja, nee, also können wir jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen. Uns ist schon irgendwie gar nicht klar, warum wir dich hätten fragen müssen. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, naja, aber kann man da nicht irgendwie über Nebenpflichten oder wie auch immer dahin kommen, dass Netflix da irgendwelche Aufzeichnungen drüber führen müsste und so weiter und so fort? Oder müsste man nicht im Zweifel sogar annehmen, dass alle Stimmen, die jetzt irgendwie im Rahmen von der Netflix-Produktion anfallen oder von allen Produktionen, zwangsläufig da immer in jedem Modell und in jedem Output mit drinne sind? Das finde ich eine sehr gewagte These, ehrlich gesagt. Also das kann funktionieren, es kann auch sein, dass ein Gericht so entscheiden würde. Aber wenn das wirklich das wäre, was Netflix gewollt hätte, dann hätte man es ja auch einfach direkt in den Vertrag hineinschreiben können. Und gerade der Umstand, dass diese Szenarien in dem Vertrag nicht genau geregelt sind, der stimmt dann doch eben skeptisch. Und da ist man natürlich dann in der Situation, so ins kalte Wasser springen zu müssen. Und das Wasser ist halt recht trübe und man weiß gar nicht so richtig, kann ich da jetzt beherzt reinspringen oder gibt es dann nicht irgendwie einen Stein, wo ich meinen Kopf anstoße, wenn ich da jetzt mit dem Köpfer reinspringe. Und das ist eine ganz unschöne Situation, die eigentlich nur eine Partei aufklären könnte und das wäre Netflix. Die könnten da ja ganz klare Verhältnisse schaffen. Und das machen sie halt aktuell nicht. Und daher rührt eigentlich das gesamte Problem.
Wenn ich jetzt nochmal rezitieren dürfte, ob ich dich da richtig verstanden habe, dass es eigentlich so ist, dass diese Aspekte der Qualitätssicherung und der Optimierung, die ja praktisch Teil dieser Klausel sind, dass die zu schwammig sind und dass die nicht klar genug definiert sind in dem Vertrag sozusagen, was genau darunter fällt.
Naja, es gibt ja einerseits die Qualitätssicherung und Optimierung im Rahmen von der laufenden Produktion. Das hieße jetzt, der Matti würde was einsprechen und das optimiert man dann im Laufe dieser Produktion. Das ist so der eine Punkt, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen als Unternehmen. Ich möchte gerne ein optimales Ergebnis haben und passe da ein bisschen an. Aber dann ist ja auch die Frage, ich kann ja auch das, was ich in einer Produktion sammle, künftig für eine ganz andere Produktion oder für einen ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext verwenden. Und das ist eigentlich das, wo die Bauchschmerzen herkommen, weil man da nicht genau weiß, wie damit wirklich umzugehen ist. Es gibt da juristische Auslegungen, die Netflix da sehr weitgehend verpflichten würden, sogar so weitgehend, dass ich sagen würde, ich glaube nicht, dass Netflix das gewollt hat und ich glaube auch nicht, dass wenn man das jetzt als objektiver Dritter versucht auszulegen, was da jetzt von den Parteien gewollt ist, dass man unbedingt zu diesem Ergebnis kommen muss. Und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, dass Gerichte so entscheiden werden. Deswegen gibt es halt eben diese Unsicherheit und diese Unsicherheit könnte Netflix ganz einfach auflösen, indem sie es klar regeln würden. Und das machen sie nicht. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Grundproblem. Wir haben eine sehr große Unsicherheit und nur eine Partei, die diese Unsicherheit auflösen könnte, aber sich dazu nicht klar positioniert.
Matti, möchtest du dann noch drauf eingehen?
Ja, das ist eigentlich so ganz gut zusammengefasst, dass wir eben auch das Gefühl haben, wir kommen da gar nicht mehr ins Gespräch miteinander. Also es wird einfach darauf beharrt, es soll so sein. Und das Verrückte ist eben, wir sind ja in Europa, also Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was damit zu kämpfen hat, dass auf einmal diese Verträge mit dieser KI-Klausel auf dem Tisch liegen. Wir haben natürlich sehr gut Kontakt untereinander. Es gibt da den Nachbarverband, die UVA, United Voice Artists. Und zum Beispiel die Gewerkschaften in Frankreich, die haben das komplett abgelehnt. Und zwar einstimmig. Das heißt also, in Frankreich wird zum alten Vertrag weitergearbeitet. Und die treffen sich immer wieder zu Verhandlungen. Und dann möchte Netflix gerne die KI-Klausel da eben auch drin haben. Sagen die, nee, wollen wir nicht. Und die Studios haben sich dort auch an deren Seite gestellt, weil die gesagt haben, naja, also wenn wir dem zustimmen und es wird bald alles auf die amerikanischen Server hochgeladen, dann wird dort irgendwann synchronisiert und dann können wir in Frankreich alles zusperren. Was uns in Deutschland ja dann wahrscheinlich auch irgendwann heimsuchen würde. Je mehr wir einfach abgeben in die Hände eines Konzerns, der sich das zu eigen macht und der eben auch die entsprechenden Patente im Laufe der Zeit sich zugelegt hat, um damit eben auch technisch zu arbeiten, dann frage ich mich, was muss denn noch passieren, dass wir es verstehen, dass wir hier eigentlich aktiv ausgeblutet werden? Und das möchte ich als kunstschaffende Person in diesem Land, in dieser Branche ganz gerne verhindern, aber auch gesellschaftlich möchte ich hier gerne mit aufrütteln, weil es uns alle betrifft. Also diese Modelle, die wir dort mit trainieren, sind also eine wunderbare Plattform für Missbrauch. Ja, also Deepfakes, Stimmen, also dass Stimmen einfach als Waffe genutzt werden sozusagen, ne? Dass man also Menschen damit beeinflusst, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist das jetzt Mensch, ist das kein Mensch, wer redet jetzt mit mir? Und das trainieren wir eben auch alles mit. Und das ist eben die Frage, also wollen wir das? Ich möchte das nicht, deswegen möchte ich das auch nicht so unterschreiben.
Kannst du vielleicht nochmal skizzieren, wo für dich da der Unterschied liegt in Frankreich und Deutschland? Also was hat da in Frankreich praktisch den Ausschlag gegeben, dass die da jetzt anders mitverfahren konnten als hier in Deutschland?
Naja, also in Frankreich haben einfach, die haben sehr starke Gewerkschaften und die sind sich da an dem Punkt, also die haben natürlich auch unterschiedliche Interessen, die Gewerkschaften, ne, wie das halt so ist. Aber die sind sich an dem einen Punkt einig, dass sie das eben nicht wollen. Sie wollen das, die wollen nicht dieses KI-Training. Und das Interessante ist auch, in Spanien wurde Ewigkeiten hin und her verhandelt und dann irgendwann wurde eine Regelung zum Output festgelegt. Wer das jetzt ausgehandelt hat oder ob das Netflix dann einfach sozusagen hingeworfen hat, so das ist jetzt unser Angebot, unser letztes. Und das wurde dann unterschrieben, aber das war wirklich Anfang 2024. Das heißt, die technischen Möglichkeiten einer generativen KI war da noch in den kleinsten Kinderschuhen, also noch nicht überschaubar, wo das hingeht. Und ich weiß, dass die Spanier sich kräftig ins Gesäß beißen, dass sie das unterschrieben haben. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass eben in diesem Vertrag, der uns jetzt vorgelegt wird, eben eigentlich deckungsgleich diese spanische Klausel mit da drin ist. Diese gleiche KI-Klausel, wo wir schon wissen, sie ist total veraltet. Sie trifft die Sache nicht mal ansatzweise im Kern, weil sie nur auf den Output zielt und nicht auf den Input. Und das macht es eben für uns so schwierig. Und weil eben auch hier wirklich mit Existenzen gespielt wird, weil Netflix eben auch ein riesengroßer Auftraggeber ist. Also Netflix hat schon eine Marktdominanz für viele. Und viele haben eben so viele Serien für Netflix vertont, dass sie eben zum Teil nur für Netflix gearbeitet haben in den letzten Jahren und stehen auf einmal jetzt ohne da. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, dass also da ein Konzern, ich sage es jetzt mal als Privatmensch, Matti, an unserer Rechtsordnung, so empfinde ich das, vorbei diktiert, was jetzt hier gemacht wird. Ja, also ob das jetzt wirklich so an der Rechtsform vorbei ist oder an unserem Recht vorbei ist, das kann jetzt David wahrscheinlich besser irgendwie analysieren. Für mich fühlt sich das nicht richtig an und wahrscheinlich gibt es Grauzonen, die noch nicht definiert sind.
Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass erstmal das auch in der Privatautonomie von Netflix liegt, was Netflix ja eben anbietet oder auch eben nicht anbietet. Aber auch diese Privatautonomie hat natürlich gewisse Grenzen, ne? Also im Urheberrecht ist es ja schon auch allgemein so, dass ich viel von dem, was ich da mache und von den Rechten, die ich da habe, dass ich die übertragen kann. Das ist gar nicht so sehr das Problem an der Stelle. Das Problem ist eigentlich eher die konkrete Marktmacht von Netflix auf der einen Seite in der akuten Situation. Und der Umstand, dass, wenn Netflix das eben durchsetzt, die Gefahr besteht, dass das viele andere auch machen. Also andere, andere Plattformen, die eben synchronisieren lassen. Und das ist gar nicht so leicht zu greifen rechtlich, vor allem, weil, um es angreifen zu können, man eigentlich in einer gewissen Art und Weise davon ja auch betroffen sein muss. Und das hieß ja, ich müsste sehenden Auges unterschreiben, um dann etwas anzugreifen, um mir im Zweifelfall anhören zu müssen. Ja, aber du hast ja unterschrieben, das heißt, du warst damit irgendwie einverstanden. Da gibt es halt verschiedene Ansatzpunkte in unserer Rechtsordnung. Im Datenschutzrecht, wo ich jetzt herkomme, ist es in dem Fall tatsächlich, wenn wir sagen, das ist eine Einwilligung, die hier stattfindet, die Frage, ist die überhaupt freiwillig abgegeben? Der Vertrag insgesamt ist ja einerseits, also diese AOR ist ja einerseits eine Übertragung von Rechten. Daran gliedert sich ja auch eine Passage zum Datenschutzrecht dran. Und die ist so formuliert, dass es datenschutzrechtlich auf einer Einwilligung basieren sollte. Und da könnte man natürlich dann die Frage stellen, war das denn jetzt wirklich überhaupt freiwillig, wenn die Person eigentlich gar kein, in ihrer Lebensrealität überhaupt gar keine andere Wahl hatte, als das jetzt anzunehmen? Und das eigentliche Problem ist aber, dass die Person in der Situation ist, wo sie es erstmal annehmen muss, um etwas dagegen tun zu können. Und der zweite Ankerpunkt in unserer Rechtsordnung ist so ein bisschen das Kartellrecht, was ja eben eine gewisse Marktmacht eindämmen will und dort auch Schranken zieht. Und da kommt es aber dann auch immer auf die jeweilige Marktsituation an und wie die genau ist. Netflix macht das ja auch insofern ganz clever, weil die auch so ein bisschen einerseits sagen, liebe Studios, ihr müsst das vorlegen und schicken dann die Studios vor, die es dann den Leuten unterbreiten müssen. Und das macht es nicht unbedingt so viel leichter, die ganze Sache zu greifen und dann auch den richtigen Adressaten zu treffen. Ja, weil letzten Endes kann man jetzt jedenfalls in Deutschland auch gar nicht sagen, dass die Studios da so unbeteiligt sind, weil sie einen Vertrag vorlegen, von dem man annehmen kann, dass er in der konkreten Form, wie er halt ausgestaltet ist, problematisch ist. Und da ist es nach meinem Kenntnisstand so, dass die Studios da aber alle geschlossen mitmachen.
Die rechtlich ist es. Die für Netflix arbeiten, ja.
Genau.
Die arbeiten eigentlich alle damit. Und das macht uns ja auch so traurig, weil wir uns da so alleingelassen fühlen.
Und deswegen ist es halt rechtlich gar nicht so einfach einzuhegen, weil es eine sehr komplexe Situation ist. Mhm. Wir sind auch nach wie vor damit beschäftigt, das aufzuarbeiten. Was ganz klar ist, wir werden eine Datenschutzbeschwerde erheben. Die arbeiten wir gerade noch aus für den VDS. Und alles Weitere wandelt sich auch situativ immer nach aktuellem Tagesgeschehen.
Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem, was Matti zu Frankreich ausgeführt hatte. Es wird ja hierzulande argumentiert, dass die Lösung, die jetzt mit der Klausel, die hierzulande jetzt dasteht, das Optimalste wäre oder das Maximalste wäre, was rauszuholen war mit Netflix. Also, dass sich zum Beispiel Netflix einfach nicht auf bestimmte Faktoren einlassen wollte, wie zum Beispiel höherer Grad an Freiwilligkeit oder auch das zum Beispiel besser zu entlohnen. Und in Frankreich war dann aber praktisch der Druck, der entstanden ist durch die Gewerkschaften, so groß, dass Netflix dann doch einknicken musste, was dann hierzulande nicht passiert ist? Oder warum ist dann praktisch hierzulande immer noch die Situation, dass Netflix sich praktisch gar nicht einlassen will und man dann eben halt irgendwie davor steht, dass man sagt, dann können wir gar nicht mehr für Netflix arbeiten?
Naja, Frankreich ist einfach niemand eingeknickt. Also Netflix möchte gerne weiter genau das, was sie wollen. Und die Gewerkschaften vertreten halt ihre Schäfchen sehr gut und sehr dominant und sagt dann lieber keinen Vertrag als so einen Vertrag, wo wir nicht wissen, wo es hingeht. Und deswegen finde ich schon gut, wenn dann einfach eine Gewerkschaft sagt, nee, der Vorhang bleibt unten und niemand kommt hier in irgendeine frische Theke, sondern es bleibt einfach alles, wie es ist. Und wenn niemand unterschreibt und wenn niemand sagt, nee, gut, das machen wir jetzt, dann müssen die ja trotzdem weiterarbeiten. Wir haben ja bisher die letzten 15 Jahre wirklich großartige Sachen mit Netflix gemacht. Das war ja wirklich, also wir haben großartige Serien, Filme, das war ja eine super Zusammenarbeit. Und dann kam auf einmal das. Und ich glaube, sie wollen an dem Punkt einfach sehr dominant, unbedingt im Markt jetzt die Ersten sein, die da was ganz Neues machen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil sonst hätten sie ja auch nicht die Patente sich zugelegt. Und vor allen Dingen, es wird immer so argumentiert, dass es doch für die gute Sache sei. Also sei das würde eine Naturkatastrophe passieren, wenn wir das nicht machen. So die gute Sache dahinter, das verstehe ich eben auch nicht ganz. Also welche gute Sache soll das denn sein? Das wird natürlich kostengünstig. Also quasi Text-to-Speech. Dann kann also jeder irgendwie was einlesen und dann wird das irgendwie mit dem richtigen Charakter, also mit meinem Charakter oder vielleicht, wenn David jetzt da mal auch als Sprecher sich verdingen würde, wäre auch ein bisschen sein Charakter mit drin oder deiner wäre eben auch mit drin. Und dann so, und dann gibt es da ein lustiges Potpourri und dann kann sich jemand irgendeinen Inhalt ausdenken und dann spricht das die Person, die es vielleicht gar nicht gibt, weil sie synthetisch ist. Also mein Horrorszenario ist, dass in 2-3 Jahren ich von einem Audio-Chatbot angerufen werde und der sagt mir dann auf einmal, welche Partei ich wähle. Und der redet und spielt eigentlich genauso wie ich, dass ich fast erschrecke.
Okay.
So, ne? Könnte es dann jetzt vor Gericht nicht nachweisen, weil das ist natürlich sehr schwer nachweisbar. Soweit ich weiß, David, wenn ich da Mist erzähle, dann stopp mich, ist es wohl sehr schwierig, das überhaupt nachzuweisen dann.
Ja, das ist eine technische Frage, was den Nachweis angeht. Und wir können ja nur damit arbeiten, was wir lesen und was uns Experten aus dem Bereich dazu mitteilen. Und nach allem, was wir dazu aktuell wissen, ist es mit dem Nachweis auf jeden Fall nicht gesichert möglich. Ist auch eigentlich gar nicht so überraschend. Es gibt ja auch sogenannte KI-Detektoren in ganz anderen Bereichen, die aufspüren sollen, dass ein bestimmter Text von einem LLM kommt oder ähnliches. Und selbst das funktioniert ja auch überhaupt gar nicht. Also die Angaben, die es dazu gibt, sind halt eben nicht wirklich verlässlich. Insofern ist es in dem Kontext auch gar nicht so überraschend. Die einzige Ausnahme ist natürlich, dass es völlig unverkennbar ist. Also dass man genau hört, ah, okay, da ruft mich jetzt der Matti an oder das ist ein künstlicher Klon und das hört einfach jeder und dann ist man natürlich an einem Punkt, wo man sagt, okay, gut, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber jenseits von diesem Bereich ist es halt technisch derzeit nicht nachweisbar und damit müssen wir halt umgehen.
könnte man vielleicht auch als Kritikpunkt, also es wäre jetzt ein Gedanke, den ich immer mal wieder so durchspinne. Die KI hat ja gerade, ich sage jetzt mal gegenüber einer Suchmaschine, die Qualität, dass sie auch ein eigenes Gedächtnis hat. Und dass wenn dann zum Beispiel Material eingespeist wird, wie zum Beispiel Sprachaufzeichnungen vom Matti, dass diese KI das nicht wieder vergisst und dass, wenn auch zum Beispiel das erstmal nicht für solche Zwecke genutzt wird, wie damit direkt irgendwie ein synthetisches Abbild von Mattis Stimme zu generieren, ist das Material aber trotzdem im System. Die KI kann es auch nicht vergessen. Und wenn es einmal im System der KI ist, wird das vielleicht auch irgendwann zu etwas so Undurchschaubarem und zu derartigen Vernetzung, dass man dann praktisch das gar nicht mehr kontrollieren kann, weil es etwas Größeres geworden ist und dadurch dann praktisch ein Output generiert wird, wo man sagt, da sind vielleicht dann 10% oder 20% noch mit drin, aber letztendlich ist es gar nicht mehr eindeutig faktisch wieder nachvollziehbar und darauf zurückbeziehbar.
Ganz genau. Und das ist ja auch die Schwierigkeit überhaupt, auch bei anderen künstlichen Intelligenzen, die eben durchs Netz geistern, dass die eben auch auf Sachen zurückgreifen. Was ist denn diese Erinnerung, die da ist, ne? Und auf was greift die Erinnerung zurück? Was wird denn noch alles eingespeist? Das ist ja kein exklusiver Topf, den nur eine gewisse Elite bespielt, sondern das Netz wird ja von allen bespielt. Die Frage ist eben auch, was ist der nächste Schritt? In der Schauspielzunft ist es ja auch schon so, dass Menschen abgescannt werden mit 16 Kameras und komplett, sodass sie irgendwie mittlerweile irgendwo reingekeyt werden als Komparse, der hinten die Tür auf und zu macht oder irgendwie sowas. Ne? Das sind eben auch alles Kleinstdarsteller-Jobs, wo Menschen damals eben auch zum Film reinkamen. Das war eben auch manchmal so ein Sprungbrett reinzukommen. Das fällt dann alles weg. Also was wächst denn da überhaupt nach? Wir sind, glaube ich, gerade auf einer Türschwelle in einen Raum rein, wo ich jetzt mal ganz zugespitzt sage, Gnade uns Gott, wenn wir das außer Kontrolle geben. Wir gucken, was das anbelangt, dass wir die Kontrolle behalten, dass wir nicht die Kontrolle an etwas abgeben, was im Unkontrollierbaren irgendwo endet.
David, wenn wir jetzt nur mal rein theoretisch davon ausgehen würden, dass man etwas vertraglich gefunden hat, was klarer definiert ist, wo auch immer argumentiert wird, dass dann Netflix ja praktisch eine Darlegungspflicht hat. Also wenn man dann zum Beispiel sehen würde, dass es dazu käme, dass zum Beispiel synthetische Stimmen oder Stimmenklone doch entstehen und Netflix dann praktisch ja vor Gericht steht und ein Vertragsbruch angelastet würde und dann Netflix praktisch diese Darlegungspflicht hätte, ist es da wieder dann eigentlich überhaupt möglich, dass man dann sagen könnte, okay, ja, jetzt legt Netflix auch komplett alle Daten auf den Tisch, also zu 100%, oder bestünde da dann nicht immer auch noch eine Gefahr, dass man sagt, man kann eigentlich gar nicht richtig von außen in das System von Netflix reingucken und jetzt sagen, ist das wirklich alles, was sie gesammelt haben, KI-technisch? Also wie groß wäre da die Sicherheit oder eben auch Unsicherheit?
Bei einer KI ist es grundsätzlich so, ich habe einen gewissen Korpus an Trainingsdaten und diesen Korpus kenne ich im Grunde. Den kann ich auch auditieren und kann nachvollziehbar machen, was da reinfließt. Schwierig wird es eigentlich vor allem deswegen, weil dieser Korpus typischerweise ziemlich groß ist. Und darüber kann ich schon nachvollziehen, was in eine KI einfließt, beziehungsweise was die Basis von irgendwelchen Trainingsvorgängen ist. Und wenn ich das zugrunde lege, dann kann ich darüber schon sagen, okay, wenn etwas Teil des Trainingsvorgangs ist, dann kann man schon sagen, Netflix hätte dann darzulegen, dass bestimmte Inputs im Rahmen des Trainings dann nicht weiter in dem Modell verhaftet sind oder irgendwie nach der Trainingsphase nicht mehr in dem Modell vorhanden wären. Der klarste Schnitt ist eigentlich, was ist Teil der Trainingsdaten und was ist es eben nicht. Das wäre so der Punkt, wo man das relativ klar definieren kann.
Hätte man dann denn auch rein technisch jetzt gesehen, die Möglichkeit dann auch wirklich festzustellen, im Netflix-System, sage ich jetzt mal, dass sie dann auch wirklich alles offenlegen aus dem System? Also ich meine, man denkt immer, Netflix ist so ein riesiger Tech-Konzern, der auch so eine hohe technische Dominanz praktisch hat und teilweise halt auch einfach diese ganzen technischen Prozesse gar nicht so richtig transparent sind, dass man das dann auch sicherstellen könnte für das, was du gerade argumentiert hast? Dass man da die kompletten Verläufe hat?
Bis zu einem gewissen Punkt sicherlich schon. Man kann das ein Stück weit auditierbar und nachvollziehbar machen und man kann auch einfach eine gewisse Last verteilen, indem man ganz klar regelt, dass Netflix diese Last trägt und dann ist es eben gerade die Aufgabe des Konzerns selber, diese Darlegungs- und Beweislast zu erbringen an dieser Stelle. Und wie Netflix das macht, ist dann erstmal auch ihre eigene Aufgabe. Das müssen die sich dann fragen, wie machen sie das eigentlich auditierbar? Vielleicht können sie es nicht an allen Stellen und wollen es vielleicht auch gar nicht an allen Stellen machen. Und was ja auch denkbar ist, dass sie sagen, ja, wir wollen uns aber auch gar nicht so tief in die Karten schauen lassen und halten deswegen an der Regel fest, die gewisse Unklarheiten hat aktuell. Also auch das ist denkbar. Um das wirklich herauszufinden, müsste Netflix eigentlich mal mit den Betroffenen sprechen.
Und das Komische finde ich halt, dass also genau an dieser Regelung, also entweder ich unterschreibe und ich bin im Club oder ich unterschreibe nicht und kann sozusagen gar nicht mehr rein, also werde ich gleich der Tür verwiesen. Das heißt, warum macht man nicht okay, freiwillig? Also wer das möchte, das wird dann auch vergütet, der kann nebenbei noch KI trainieren. Aber warum wird das von allen verlangt? Also warum ist das Grundbedingung? In jeder Telefonwarteschleife kann ich selbst sagen, ich möchte nicht, dass mein Gespräch aufgezeichnet wird. Und hier wird es mir aber abverlangt. Also warum? Warum? Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum soll die Grundbedingung für meinen Arbeitsvertrag sein, dass ich die KI speise? Und warum ist es nicht auf Freiwilligkeit? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Und warum redet man mit uns auch nicht? Und warum wälzt man das alles über die Studios ab? Und die Studios müssen dann sich kümmern. Was, willst du nicht sprechen? Okay, ja, schade. Ja, dann macht's jemand anders. Das heißt, ich bin dann irgendwie eine fette Rolle los. Oder ein Schauspieler, den ich seit Ewigkeiten spreche. In meinem Fall ist Jason Momoa. Der Jason Momoa-Film, der von Netflix synchronisiert wird, der jetzt wahrscheinlich irgendwann Sommer oder Herbst rauskommt. Gerard Butler spielt da auch mit, aber wird eben auch nicht von Tobias Kluckert gesprochen, weil der unterschreibt das auch nicht.
Jason da nicht sprechen.
Da werde ich Jason Momoa nicht sprechen. Und das bricht mir natürlich das Herz, weil ich den seit Ewigkeiten spreche. Die Frage ist eben auch, wenn das Schule macht, dann ist das bald der neue Standard.
Jetzt habt ihr das eben sehr deutlich angesprochen, dass es einfach momentan so das Problem ist, dass Netflix da scheinbar auch einfach nicht weiter mit sich reden lassen will und dass es jetzt an Netflix praktisch wäre, die Gesprächsflanke wieder stärker zu öffnen und eben auf euch, vor allen Dingen auf Synchronschauspielende wie dich, Matti, zuzukommen. Jetzt ist es halt so, nochmal vielleicht perspektivisch die Frage, wo ihr beide dann nochmal drauf eingehen könnt, ohne jetzt irgendwie genaue rechtliche Paragraphen oder so praktisch schon auszuformulieren. Wie ist es denn jetzt perspektivisch gesehen? Was kann man noch machen, wenn es halt einfach so bittererweise so ist, dass so ein riesiger Konzern wie Netflix schier einfach nicht bereit ist, solche Zugeständnisse zu machen und einfach weiter auf seiner Position beharrt, dass er sagt, entweder ihr unterschreibt das oder ihr seid arbeitslos. Was bleibt dann noch? Wie siehst du jetzt auch deine Perspektive am Horizont, Martin, vielleicht erstmal?
Ja, also mein Punkt wäre definitiv zu schauen, was haben andere Länder bisher gemacht. Also Mexiko war das ähnliche Beispiel, da ging es um Anime-Synchron aus Südkorea. Da hat ein anderer Streamer mit KI gearbeitet und die Szene dort ist wirklich aufgestanden, hat gesagt, das wollen wir auf keinen Fall. Und Mexiko hat dann eben Synchron dort zum Kulturgut erklärt. Also damit ein Schutzmechanismus in Gang gesetzt. In Dänemark ist ein Gesetz in der Erarbeitung und ich glaube, entweder schon beschlossen oder wird noch beschlossen, wo eben die Stimme als biometrische Daten mit so zu mir gehören, dass ich auch an dem Punkt geschützt bin. Das heißt also, man kann mir das nicht einfach so abverlangen. Das heißt also, meine Stimme oder mein Wesen ist noch ganz anders geschützt. In Japan ist auch die Synchronbranche ganz anders geschützt worden oder überhaupt die Stimme und die Zunft der Sprechenden anders geschützt worden. Es gibt also Möglichkeiten und wir haben für mein Gefühl in Deutschland das Problem, also wenn wir im Abgeordnetenhaus in Berlin sind, dann heißt es immer, ja, das ist Sache für den Bund, aber eigentlich Sache für Europa. Klar brauchen wir da eine europäische Regelung, aber ich finde eben auch als Standort, also auch als, das ist ja unser nationales Kulturgut, auch die Sprache. Und ich möchte eben nicht, dass unsere Sprache aus Amerika ferngesteuert wird. Also ich finde eben auch zum Schutz unseres Kulturgutes, Sprache und Spiel, bräuchte es da Regelungen. Und da würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass da was passiert, dass wir eben geschützt werden, dass wir nicht als freiwillig zur Verfügung stehen. Das ist meine persönliche Haltung. Inwieweit das jetzt Traumzauberbaum ist, weiß ich nicht. Das kann David wahrscheinlich besser darlegen.
Ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter zurückgehen, weil das Problem eigentlich noch viel größer ist als nur jetzt in der Synchronbranche, wo wir es jetzt diskutieren. Wer in den letzten Wochen Zeitungen gelesen hat, hat gelesen, dass Facebook jetzt die eigenen Mitarbeiter noch umfassender überwacht. und Erkenntnisse daraus in KI-Modelle einfließen lässt. Und generell ist es in der Wirtschaft ja ein allgemeiner Trend, datengetriebene Unternehmen eine gute Datengrundlage zu haben, um die eigenen Abläufe im Unternehmen weiter zu optimieren. Und diese Datengrundlage sind eigentlich immer irgendwelche Daten, die an irgendwelchen Dingen hängen, die Mitarbeiter machen. Und wir müssen uns eigentlich als Gesellschaft überlegen, wie wir damit umgehen wollen, weil auf dieser Grundlage vieles ermöglicht wird, was dann den Leuten, die da eigentlich ihre Arbeit erbringen, auf die Füße fällt und sie in der Situation sind, entweder ich gehe jetzt nicht mehr meiner Arbeit nach oder wenn ich es tue, wirke ich so ein bisschen an der eigenen Abschaffung mit. Und das halt sehr scheibchenweise und dadurch, dass es so scheibchenweise passiert, auch umso schwieriger, sich dagegen zu wehren. Das scheibchenweise sehen wir jetzt ja zum Beispiel auch in der Synchronbranche. Da haben wir jetzt, oder die Betroffenen haben Angst, wenn es mit Netflix jetzt mal durch ist und einfach alle mitmachen würden, dass da die nächste Plattform ankäme, ähnliche Klauseln vorsehen würde etc. pp. Und je später man sich da auf die Hinterbeine stellt, desto schwieriger wird es halt auch effektiven Widerstand zu leisten für die Betroffenen. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, mit dem wir uns, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft in Europa auseinandersetzen müssen und für uns überlegen wollen, wo soll die Reise hingehen? Nehmen wir das alles hin? Wohin gehen die Daten? Gehen die in die USA? Gehen die nach China? Bleiben die in Europa? Kann es überhaupt einen Unterschied für die einzelnen Betroffenen machen? Wie wollen wir uns da denn eigentlich positionieren? Weil an dieser Frage die gesamte wirtschaftliche Ausrichtung bei uns in Europa hängt. Die Frage ist so groß zugleich, dass darauf auch die Politik nur ganz zögerlich bereit ist, Antworten zu geben. Und die Fragen werden aber immer drängender und dadurch, dass das immer weiter aufgeschoben wird, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, ist es immer schwieriger, eine effektive und starke Antwort darauf zu geben. Und das ist das eigentliche Kernproblem an der Stelle. Im konkreten Fall muss man auch ganz ehrlich sagen, die effektivste Antwort darauf können vielleicht nicht mal die betroffenen Sprecherinnen und Sprecher geben, sondern vielleicht sogar diejenigen, die die Produkte konsumieren. Will ich in Zukunft Produkte konsumieren, die künstlich entstehen oder will ich weiter irgendwelche Originale sehen? Das ist eine Frage, die dann tatsächlich auch irgendwann ein gewisser Markt beantwortet und wo wir schauen müssen, wo wir hinsteuern tatsächlich. Wir sollten schon jetzt uns vor Augen führen, dass das nicht der letzte Fall sein wird. Das heißt auch gar nicht, dass man per se technologiefeindlich sein muss und die Einführung neuer Technologien immer nur kritisch sehen muss. Oder aktuell lesen wir auch viel in den Zeitungen Überregulierung, zu viel Bürokratie in Deutschland, in Europa, Unternehmertum wird erschwert. Mir ist es da einfach wichtig, nicht zu pauschal in dem zu sein, wie wir da Dinge betrachten, sondern zu differenzierten Lösungen zu kommen. Bürokratie da auch wirklich abzubauen, wo sie einfach hinderlich ist in unserem Voranschreiten, dem Mensch auch einfach im Wege steht und vielleicht auch gar keinen so großen praktischen Nutzen stiftet, aber umgekehrt den Mensch nicht vor den fahrenden Zug zu werfen und sagen, okay, wir deregulieren jetzt hier, ihr müsst dann halt mal gucken, wo ihr bleibt und wir schauen mal, was danach noch übrig ist. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Spagat, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für die Politik aktuell. Ich glaube, allzu lang wird man sich dem auch gar nicht mehr entziehen können von Seiten der Politik. Und man wird Antworten auf diese Fragen liefern müssen. Und diese Antworten sollte man dann eben auch mit den Betroffenen diskutieren und auch bestimmte Grenzen setzen. Im Fall von Stimme heißt es zum Beispiel auch, warum brauchen wir denn synthetische Stimmen? Wo fällt denn der Nutzen von synthetischen Stimmen an? Heißt es eigentlich, dass wir synthetische Stimmen allgemein schlecht finden müssen? Vielleicht gar nicht mal so unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Es gibt bestimmt legitime Anwendungsfälle, aber wir müssen uns dabei halt auch immer vor Augen führen, dass diese synthetischen Stimmen letzten Endes immer ein Abbild von realen Menschen sind, die in ein solches System eingeflossen sind. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen und wo wir das irgendwie okay finden, wo wir das irgendwie nicht okay finden, ob wir es vielleicht nicht sogar umgekehrt eher wollen, dass Stimmen auch wieder an reale Menschen zurückkoppelbar sind, ne? Dass wir diese Diffusion nicht einfach auch ein Stück weit ablehnen, weil wenn wir große Datenmengen in Modelle reingeben, ist es natürlich schon immer so, dass jeder Einzelne nur einen relativ begrenzten Beitrag zu diesem Modell geleistet hat, aber das Modell oder Modelle allgemein sich halt eben aus einem Mosaik dieser einzelnen kleinen Beiträge zusammensetzen und es natürlich auch eine ganz eigene Leistung ist, diese Modelle zur Entstehung zu erbringen, das muss man ja gar nicht leugnen, aber sie bauen doch eben auf Dingen auf, die andere Leute vorher gemacht haben und wir können da keinen kompletten Wohlstandstransfer als Gesellschaft hinnehmen und alle Leistungen, die wir als Gesellschaft irgendwo erbracht haben, dann in diese Modelle reingießen und sagen, okay, das ist jetzt, das ist unsere Zukunft, alles modellgesteuert, danke, dass ihr eure Beiträge geleistet habt, das ist es jetzt, ne? Ihr seid,
und tschüss, brauchen euch genau. Nicht mehr. Und ihr seid jetzt raus, ja, genau.
Das wäre irgendwie, glaube ich, eine sehr dystopische Zukunft, die wir so nicht wollen. Natürlich, klar, wenn wir jetzt sagen, wir wollen es nachvollziehbarer machen, dann ist das natürlich auch alles eine Form von Regulierung und steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu diesem, wir wollen eigentlich ein bisschen unbürokratischer sein, ein bisschen agiler sein in Deutschland, in Europa, was ich ja auch für sehr richtig finde. Mhm. Nur können wir halt nicht unbürokratisch auf Kosten Dritter sein.
Und an den falschen Stellen regulieren oder nicht regulieren, ne?
Bei dem Thema Entbürokratisierung und Deregulierung und Regulierung neuer Phänomene würde ich vielleicht ganz gerne auch nochmal eine Differenzierung aufmachen. Mhm. Ich nutze privat eine App, die liest mir alles vor, was ich da so reingebe. Das sind bei mir wissenschaftliche Paper im Wesentlichen oder rechtswissenschaftliche Aufsätze und die kann ich mir dann eben anhören, wenn ich joggen gehe oder ja, wenn man halt eigentlich gerade nicht die Hände frei hat und aber den Kopf frei hat und sich gerne was anhören würde. Ich bilde mir da ein, dass ich damit dem Matti nichts wegnehme, weil der Matti, der würde jetzt nicht anfangen, wissenschaftliche Paper zu vertonen. Ich will eigentlich, dass sowas auch in Zukunft noch möglich ist und ich will eigentlich nicht, dass jetzt ein kleiner App-Entwickler, der da jetzt eine Idee hat, hey, man könnte das doch irgendwie so machen und das so programmieren und dann wird es so vorgelesen und so ist dann der Redefluss bei bestimmten PDFs etc. pp., weil es funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich will dem eigentlich keine Hürden in den Weg legen, dass er seine Idee nicht umsetzen kann. Das soll der bitte machen. Das ist ganz wichtig für uns in Europa, dass wir da clevere Leute haben, die neuen technischen Möglichkeiten auch gut nutzen und sinnvolle Produkte machen. Und ich glaube, damit nehmen wir niemandem was weg. Ich werbe nur aber auch für eine Differenzierung zwischen dem kleinen App-Entwickler, der jetzt im Vorfeld vielleicht gar nicht die notwendigen Leute ansprechen kann, entsprechende Stimmaufnahmen machen kann, das alles auch in ein Modell gießen kann und dann einen riesigen bürokratischen Aufwand erbringen kann, um seine App überhaupt an den Markt zu bringen. Aber der Fall, von dem wir hier gerade reden, bei dem VDS und den Sprecherinnen und Netflix, liegt halt ganz anders. Da haben wir einen großen weltweiten Player, der das halt eben schon alles könnte und auch in Zukunft kann. Den kann man auch regulatorisch ungleich stärker belasten und ihm aufgeben, entsprechende Sicherungen vorzunehmen und entsprechende Dinge auch nachweisbar zu machen, zum Beispiel nachweisbar zu machen, hey, was ist denn eigentlich in dein Modell reingeflossen? Wie hast du das denn eigentlich trainiert? Also, dass der auch einfach in Zukunft gewisse Dinge offenlegen muss, wie gewisse Modelle entstehen. Das ist natürlich auch ab einem gewissen Punkt ein Konflikt mit Geschäftsgeheimnissen. Und natürlich wollen wir jetzt auch nicht nur vollständig durchleuchtbare Unternehmen haben. Aber wir wollen eigentlich schon einen Punkt haben, wo Leute nachvollziehen können, was mit den Sachen passiert ist, die sie im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses oder im Rahmen einer Zusammenarbeit gemacht haben und wie die weiterverwendet wurden. Wir haben da heute im Datenschutz schon ein Auskunftsrecht, wo man diverse Dinge auch nachfragen kann. Und das ist ein ganz wertvolles Instrument an dieser Stelle. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir solche Instrumente, die wir punktuell schon haben, in Zukunft nicht beschneiden und wir sollten uns überlegen, ob wir wirklich schon den optimalen Instrumentenbaukasten haben oder ob wir an der einen oder anderen Stelle eben noch ein bisschen nachlegen müssen.
Die Idee bei so einer App, bei so einem App-Entwickler, der solche hochwissenschaftlichen Texte, das ist jetzt also, ob das jetzt die Juristerei anbelangt oder ob das andere wissenschaftliche Texte anbelangt, die zum Teil ja auch so hochaktuell sind, dass es sehr schwer wäre, wenn man da gar nicht drinsteckt in dem Thema, das jetzt so zu lesen, dass es auch Sinn ergibt. Ne? Es könnte ja so sein, dass der App-Entwickler dann sich an Agenturen wendet, wo ich dann weiß, ich möchte ganz gerne die Stimme von Matti haben. Ist denn Matti ein Sprecher, der für sowas seine Stimme freigeben würde? So, das kann man doch ganz klar klären. Da kann ich auch sagen, okay, ich gebe meine Stimme dafür her. Und jedes Mal, wenn was veröffentlicht wird, kriege ich halt eine Vergütung dafür. Das wäre doch ein ganz gerechtes Modell. Das wäre nachvollziehbar und das wäre von Mensch für andere Menschen. Und der App-Entwickler hat auch noch was davon. Und ich glaube, darum geht es im Kern. Also dieses, dieses unkontrollierbare, unüberschaubare, massenhafte Abschöpfen von allem. Man könnte doch, das fand ich einen ganz guten Vorschlag, wenn es so ein App-Entwickler ist, der macht sowas, dann kann man doch direkt die Quelle, die Stimme so definieren und festlegen, dass da ein Arbeitsverhältnis entsteht, was gerecht vergütet ist. So, dann kann man auch gerne an dem Punkt mit den technischen Möglichkeiten arbeiten, dass ich meine Stimme dafür hergebe, aber ich weiß eben auch wofür. Und ich werde eben auch dafür bezahlt.
Und auch auf der Vergütungsseite könnte man es ja schon so machen, dass in einer App, also in dieser speziellen App oder in anderen Apps, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben, gewisse Voice Actors hinterlegt sind und man eine Vergütung findet, die das so ein bisschen widerspiegelt, welcher Stimmdarsteller ist denn da jetzt beliebt, dann kann der ja auch an dem Erfolg teilhaben, weil er ja auch mit seiner Stimme, die er dafür hergibt, einen Beitrag dafür geleistet hat, dass Leute diese App halt auch gerne nutzen und eine Stimme haben, der sie gerne zuhören, während sie joggen gehen, den Abwasch machen und sich noch irgendwas anhören.
Es ist ein Transport von Sympathie ja dann auch in dem Fall, ne? Gerade bei wissenschaftlichen Sachen.
Ja, wobei man muss ehrlicherweise sagen, in die App kann man auch andere Sachen reinladen. Also das ist mein persönlicher Use Case. Aber auch selbst wenn man andere Sachen reinladen würde, muss man natürlich fairerweise sagen, der Nutzer muss dann natürlich gucken, kann ich das da reinladen? Das ist eine Sache, die hängt vielleicht am Nutzer. Da muss man auch sich fragen, kann der App-Entwickler eigentlich erlauben, dass man alles reinlädt? Okay, das sind auch nochmal regulatorische Fragen, die man sich da stellen muss. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich fair, dass ich mir aussuchen kann, hey, wer liest mir das eigentlich vor? Ist doch eigentlich viel angenehmer für alle, wenn ich da eine gewisse Wahlfreiheit habe. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass man da durchaus offen sein kann und nicht alles schlecht finden muss. Man muss nur für jedes neue Phänomen irgendwie eine Regelung finden.
Die Leitplanken dann, ne? Dass man die dann hat.
Genau. Eine Regelung finden, die praktisch umsetzbar sind für alle. Dass niemand vor einer so großen Hürde steht, dass er sagt, ich kann das überhaupt nicht machen. Da hängt regulatorisch so viel dran. Auf das Feld kann ich mich gar nicht bewegen. Aber gleichzeitig Sicherungen vorsehen, die dann eben nicht zulasten Dritter gehen. Und bei KI ist natürlich die ganz große Herausforderung, es gibt Modelle, die werden dann weiterentwickelt, kommen neue Fähigkeiten und so weiter und so fort.
Ja.
Gerade hier auch bei diesen Sprachmodellen, die fangen ja nicht bei Null an. Und selbst wenn wir ein Modell hätten, was jetzt den Matti sprechen würde, dann würde das Modell auch nicht bei Null anfangen und sagen, okay, das ist ein Modell, was einfach nur auf der Stimme von dem Matti aufbaut, sondern grundlegende Fähigkeiten werden ja auch durch einen Zusammenschnitt verschiedener Dinge verschiedener Spracheingaben erstmal erlernt in so einem Modell. Wir brauchen da eigentlich Pipelines, aus denen klar hervorgeht, wo steckt denn was drin und welche Vergütung muss denn jetzt hier bei wem anfallen, weil er welchen Beitrag dazu geleistet hat. Und das wäre eigentlich ein Wunschzustand für uns. Da sollte man, glaube ich, auch nicht den Fehler machen zu sagen, ja, aber bei den chinesischen Modellen, da wissen wir auch nicht so genau, was drin steckt und können uns nicht dagegen wehren, etc. pp. Wir haben einen europäischen Markt und den regulieren wir in Europa, so wie wir es für richtig halten. Da können wir eben halt auch Zutrittshürden für diesen Markt definieren. Und darüber sollten wir ganz dringend nachdenken, in Europa das dann eben auch zu tun.
Eigentlich ist, was David jetzt angesprochen hat, auch nochmal mit der Öffentlichkeit, eigentlich eine sehr gute Brücke zu dem letzten Punkt, den ich auch nochmal ansprechen wollte. Es ja so ist, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den Matti und ich in unserem ersten Podcast, glaube ich, auch sehr stark gemacht haben, nämlich die Frage der kulturellen Wertschätzung der Synchronszene oder der Synchronkultur in Deutschland durch die Konsumentinnen und Konsumenten und aber auch die Frage, dass dadurch vielleicht auch ja sowas entstehen könnte wie ein öffentlicher Druck, der erzeugt wird, eben zum Beispiel durch bestimmte Boykottstrebungen oder durch einen bestimmten Protest, der geäußert wird. Jetzt, manche Stimmen sagen, dass der einfach nicht so in der Form da ist, dass er ausreichen würde, um Netflix dementsprechend unter Druck zu setzen. Und wo man sagt, ja, wir sehen das am Horizont nicht, dass das ausreicht, um praktisch einen so hohen öffentlichen Druck zu generieren, der da zum Umlenken bewegt. Matti, du bist da, glaube ich, auch irgendwie sehr stark in dem Segment einfach. Wie siehst du das?
Da ich keine Draufsicht habe diesbezüglich, kann ich das nicht genau definieren. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir ein unglaubliches Feedback haben und dass das wahnsinnig Mut macht. Also was wir täglich an hunderten Zuschriften bekommen, haltet durch, ihr seid Schulhofgespräch bei uns. Wir wollen nicht, dass unsere Serien auch noch so klingen wie TikTok-Videos und so. Was ich sehr gerne nochmal unterstreichen möchte, wir haben eine Petition, wenn man einfach googelt, bei Google eingibt, Kunst vor KI, dann kommt man genau auf diese Petitionsseite. Wir haben mittlerweile 250.000 Unterschriften. Es geht darum, dass wir eben über diese geleisteten Unterschriften eben auch zeigen möchten, wie vielen Menschen das wert ist, dass hier politische Arbeit geleistet wird, dass hier die Sache ernst genommen wird, dass eben auch wirklich die Dringlichkeit verstanden wird, dass hier viel auf dem Spiel steht.
Ja. Also ich glaube abschließend, dass wir auf jeden Fall nochmal einige Punkte im Nachgang auch zu unserer ersten Podcast-Folge nochmal auch gewinnbringend vertiefen konnten. Ich finde, da sind definitiv nochmal einige Aspekte angeklungen, über die es sich zu sprechen gelohnt hat. Deswegen war das auch, glaube ich, gut, dass wir uns heute nochmal zusammengesetzt haben, um sozusagen auch nochmal ein Update zu liefern jetzt. Auch wenn natürlich keine eindeutigen, befriedigenden Antworten im Raum stehen, das ist ganz klar. Deswegen möchte ich euch beiden danken. David Wagner und Matti Klemm, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Ja, gerne.